Du hast kürzlich meinen Kollegen Michael schon ein Interview zu dem Thema gegeben, zu deinem damaligen Stand der Recherchen. Damals habt ihr intensiv darüber gesprochen, wie widersprüchlich eigentlich schon der Tatvorwurf ist. Denn es geht um die Unterstützung einer verbotenen Vereinigung nach § 58 Absatz 1 oder 2 Strafgesetzbuch. Aber links unten in die Media wurde ja rechtskräftig verboten und diese Plattform gibt's auch nicht mehr. Könntest du kurz mal diesen Widerspruch aus rechtlicher Sicht nochmal zusammenfassen, warum der Tatvorwurf deiner Meinung nach eigentlich so auch schon haltlos ist?
Ja, also wir hatten ja im letzten Gespräch schon darüber gesprochen gehabt, dass es zwar dieses Archiv seit Anfang 2020 wieder online gibt, aber es ja nicht mehr möglich ist, neue Artikel zu posten, dass auch die Startseite von dem Archiv jetzt anders ist. Das ist halt so eine historisierende Vorbemerkung vor und früher waren da jeweils die aktuellsten Artikel und die von der Moderation hervorgehoben worden sind als wichtig oder interessant oder so. Und jetzt gibt es da so verschiedene zusätzliche Suchmöglichkeiten, die früher nicht vorher vorhanden waren, beziehungsweise Verzeichnisse nach Autorinnen und Themen und so weiter. Also das hat ja jetzt von der äußeren Struktur her eine ganz andere Form. Man erkennt das klar als Archiv und nicht mehr als laufende Publikation. Und es ist ja auch nicht klar, welche Leute das Archiv online gestellt haben. Und vor diesem Kenntnisstand, den wir damals bei dem letzten Interview hatten, hatte ich erläutert gehabt, dass ganz generell, also unabhängig von dem Fall links unten, schon logisch schwierig ist, sich vorzustellen, wie eine Vereinigung, die jedenfalls nicht mehr existiert, falls sie dann überhaupt mehr existiert hat, noch unterstützt werden soll. Das muss ja irgendwie einen Empfänger, eine Empfängerin dieser Unterstützungsleistung geben. Und ich hatte mich dann auf einen ähnlichen Fall bezogen, wo es in den 90er Jahren zwar nicht um Unterstützung einer Vereinigung und auch nicht um eine vereinsrechtlich verbotene Vereinigung ging, sondern da ging es darum, dass jemand die RAF unterstützt haben sollte, dadurch, dass er Parolen gesprüht hat. Und das war aber Ende der 90er Jahre, war, ob die RAF überhaupt noch existiert. Und jedenfalls klar war, dass sie nicht mehr die Art von Aktionen macht, die der Staat als terroristisch klassifiziert. Und zu diesem Fall hatte damals das Bayerische Oberlandesgericht entschieden, dass wenn die Organisation nicht mehr existiert und zumal nicht mehr der Definition von terroristischen Vereinigungen entspricht, für sie auch nicht geworben werden kann und der Mensch also freizusprechen war. Und diese logische Struktur, dass eine Vereinigung, die unterstützt werden soll, existieren muss und dass sie dem jeweiligen Kriterium von Vereinigung entsprechen muss, also in dem Fall von euch beziehungsweise von links unten in die Media, dem Kriterium aus Artikel 85 Absatz 1 entsprechen muss, also dass sie verboten worden ist und dass sie die Sachen macht, die dafür als Gründe angesprochen worden sind, die müssen halt weiterhin gegeben sein. Das wird dann in der juristischen Literatur organisatorische Identität oder Organisationsidentität genannt.
Jetzt könnte man ja im schlimmsten Fall sagen, naja, das ist jetzt deine Auffassung, deine Einschätzung und auch unsere als Radio Dreieckland. Aber vielleicht sehen ja die Ermittlungsbehörden das ganz anders. Die sehen da immer noch irgendwie eine Vereinigung am Werk. Vielleicht haben sie irgendwelche Informationen, die wir nicht haben, dass links unten in die Media in irgendeiner Form immer noch existiert. Aber du hast dich da an die oberste Instanz der Repressionsbehörden sozusagen gewandt, ans Bundesinnenministerium und hast einfach da mal nachgefragt, ob sie meinen, dass links unten in die Media in irgendeiner Form noch weiter tätig ist. Was hast du da für eine Antwort bekommen?
Sie haben mir mitgeteilt, dass sie weder Erkenntnisse davon haben, dass die alte Vereinigung noch existiert, noch dass eine sogenannte Ersatzorganisation gebildet worden ist und existiert.
Also,
und, ja. Dann hatte ich auch noch anschließend bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe nachgefragt, ob die auch nicht mehr wissen oder ob sie andere Erkenntnisse haben oder Informationen, die beide Behörden haben, vielleicht einfach unterschiedlich bewerten. Und die hatten dann auch nicht behauptet, dass sie wüssten, dass die Vereinigung noch existiert.
Also faktisch geben sowohl Bundesinnenministerium als auch die Staatsanwaltschaft selbst als unmittelbar ermittelnde Behörde zu, dass es so eine verbotene Vereinigung gar nicht mehr existiert. Für wie plausibel hältst du dann einerseits diese Information, links unten in die Media gibt es schlichtweg nicht mehr, und andererseits diese sehr regen und sehr repressiven Ermittlungsmethoden. Wie passt das zusammen?
Ja, wie das zusammenpasst, ist die Frage. Also zumindest habe ich jetzt im Nachgang zu diesen beiden Gesprächen oder Mailwechsel mit dem Bundesinnenministerium und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe halt auch nochmal nach anderen Entscheidungen und Stellungnahmen in der juristischen Literatur nachgeschaut. Also es war nicht nur diese Entscheidung des Bayerischen Oberlandesgerichtes wegen Unterstützer, wegen Werbung in Bezug auf die RAF, sondern es gibt auch Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Bezug auf verbotene Parteien und Vereinigungen. Also das ist dann außerdem Paragraphen 85 Strafgesetzbuch wegen der Vereinigung, der 84 für Parteien. Also das betraf dann vor allem in den 50er und 60er Jahren die KPD. Und da hat der Bundesgerichtshof mal entschieden, eine verbotene Partei kann nur da unterstützt werden, wo sie existiert. Das war in der Entscheidung konkret zwar auf die Frage des Tatortes bezogen, aber das impliziert ja trotzdem, sie kann halt nur da unterstützt werden, wo sie existiert. Das heißt, sie kann nur unterstützt werden, wenn sie überhaupt irgendwo existiert. Und dann gab es in diesem Jahrtausend nochmal eine Entscheidung wegen Paragraphen 129a, wegen revolutionärer Zellen. Da ging es darum, dass jemandem vorgeworfen wurde, Edelsführer in den revolutionären Zellen gewesen zu sein. Und es ging um die Frage, gab es eine Gesamtorganisation, die revolutionäre Zelle, oder gab es mehrere unterschiedliche revolutionäre Zellen? Und da hatte der Bundesgerichtshof gesagt, es sei zwar durchaus denkbar, dass eine terroristische Organisation so organisiert ist, dass es einerseits örtliche Zellen gibt, die terroristische Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches sind, und andererseits eine übergeordnete Struktur. Und dann könne man halt in dieser Gesamtorganisation Mitglied sein. Und zu den revolutionären Zellen hat der Bundesgerichtshof aber festgestellt, dass es anfangs, also in den ersten Jahren der Existenz von dieser Gruppe, diesen Gruppierungen, eine revolutionäre Zelle im Singular gab und dass es dann eine Umstrukturierung gab mit verschiedenen örtlichen Gruppen, die autonome Entscheidungen getroffen haben, die sich zwar einmal im Jahr getroffen haben, aber wo keine Verabredung über die Aktionen, die die einzelnen Gruppen machen, gibt. Und deshalb hat der Bundesgerichtshof entschieden, es war nicht möglich, Mitglied oder Redelsführer in dieser Gesamtorganisation als terroristische Vereinigung zu sein, sondern man konnte nur Mitglied in diesen örtlichen Gruppen sein. Und in dem Fall ging es auch noch darum, der Mensch soll erst in Frankfurt und dann in Berlin Mitglied gewesen sein. Das waren dann unterschiedliche terroristische Gruppen. Also auch da wieder das Kriterium der Organisationsidentität. Und wenn die nicht gegeben ist, dann gibt es halt keine Mitgliedschaft und genauso wenig eine Unterstützung. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass mit dem bisherigen Ausgangspunkt der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, dass es für sie völlig egal ist, ob die Vereinigung noch existiert oder nicht, dass sie damit Erfolg haben würden.
Wie hat denn die Staatsanwaltschaft Karlsruhe selber dir gegenüber auf deine Nachfrage argumentiert, wenn sie keine Erkenntnisse über eine Weiterbetätigung haben, warum sie dann trotzdem ermitteln?
Sie sagen, der Paragraph 185a ist ein sogenanntes abstraktes Gefährdungsdelikt und es müsse kein konkreter Erfolg der Unterstützung nachgewiesen werden. Das ist beides durchaus richtig. Also der Paragraph 85 Strafgesetzbuch steht mit lauter anderen Paragraphen in einem Abschnitt des Strafgesetzbuches, der heißt Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates. Und da kommt es nicht darauf an, dass ein konkreter Schaden für den demokratischen Rechtsstaat nachgewiesen wird, sondern es genügt halt einfach, es wurde eine Vereinigung verboten und das Verbot ist bestandskräftig und die Organisation existiert aber trotzdem noch und da sind Leute Mitglieder oder werden unterstützt, ob das dann konkreten Schaden anrichtet oder nicht, interessiert den Staat für die Bestrafung nicht. Es ist ein sogenanntes Ungehorsamsdelikt. Also man ist halt ungehorsam gegenüber der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums und wenn das dann rechtskräftig geworden ist, gegebenenfalls noch dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Und also insofern hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe recht. Das ist halt ein sehr weitgehender Straftatbestand. Aber das allein sagt ja noch nicht, dass es nicht darauf ankommt, ob die Organisation noch besteht. Und das Zweite, was die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sagt, dass es nicht auf einen konkreten Erfolg ankommt, hat der Bundesgerichtshof zwar auch mal in den 50er Jahren entschieden in Bezug auf KPD-Unterstützung, aber auch bei diesem Fall war klar, die KPD existierte damals noch als Organisation im Untergrund und mit Strukturen in der DDR, von der aus halt Informationsmaterial in die Bundesrepublik geliefert worden ist und wo Treffen teilweise stattfanden und so weiter. Und auch da war klar, die Organisation existiert noch. Und insofern ist es zumindest prinzipiell auch denkbar, dass Leute die Organisation unterstützen. Und das ist halt jetzt bei dem linksunten Fall nicht mehr der Fall. Außerdem hat der Bundesgerichtshof dieses Kriterium, dass es nicht auf den Erfolg ankommt, inzwischen auch in Frage gestellt oder unterscheidet. Er hat da die Rechtsprechung ein bisschen geändert. Und das ist aber auch wieder eine Sache, die in Bezug auf § 129a vor allem entwickelt worden ist. Aber auch das wäre meines Erachtens nochmal ein Argument, warum das in eurem Fall keinesfalls strafbar ist. Aber das ist halt zumindest erstmal die Position der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Sie müsse eigentlich gar nichts nachweisen. Es genügt, dass dieser Link gesetzt worden ist. Und
genau, also die Staatsanwaltschaft Karlsruhe argumentiert mit einer Rechtsposition, die eben von den Gerichten nicht durchgängig so gehalten wird, mit eben dieser mit der erfolgreichen Unterstützung und vor allem geht das an dem Argument völlig vorbei, dass es wesentlich darauf ankommt, dass die verbotene Vereinigung überhaupt noch existiert. Wenn das also rechtlich
was vielleicht auch noch interessant ist, ich war ja selber auch zusammen mit Peter Nowak und Achim Schill angeklagt, unter links unten in die Medien unterstützt zu haben, vor dem Landgericht in Berlin. Also da kam es auch tatsächlich zu einer Anklage. Und das bezog sich bei uns darauf, da hatten wir ja mit Michael neulich auch schon drüber gesprochen gehabt, darauf, dass wir nach dem Verbot gleich eine Protesterklärung veröffentlicht hatten, wo drin stand, dass wir links unten wiederhaben wollen in seiner ganzen Pluralität. Und das wurde uns dann als Unterstützung ausgelegt. Diese Sache, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen gehabt, war dann verjährt. Und das Landgericht in Berlin wollte aber trotzdem, dass nicht die Staatskasse unsere sogenannten Auslagen zahlt, sondern dass wir die selber zahlen müssen, also die Rechnung unserer Anwälte und Kopierkosten und so weiter. Da gibt es jetzt eine Regelung in der Strafprozessordnung, dass wenn eine Verurteilung nur deshalb unterbleibt, weil ein Verfahrenshindernis eingetreten ist, also zum Beispiel Verjährung, den Angeklagten, die oder in unserem Fall, wir waren noch im Stadium der Angeschuldigten, die Kosten, die Auslagen auferlegt werden können, wenn das Gericht ohne dieses Verfahrenshindernis verurteilt hätte. Ich hätte da schon in unserem Verfahren argumentiert, dass wir schon damals nicht hätten unterstützt werden können, weil die alten Inhalte von links unten in die Medien ja unmittelbar nach dem Verbot aus dem Internet rausgenommen worden waren. Dann gab es da kurz noch so ein Manifest über die Freiheit des das Cyberspace und die Ankündigung wiederzukommen, aber es waren halt nicht die alten Inhalte da. Und mit diesem Argument von mir hat sich das Landgericht beschäftigt und fand, es werden aber wohl schon die Leute gewesen sein, die ursprünglich links unten in die Medien gemacht haben. Und sie hatten ja auch angekündigt, wiederzukommen. Also insofern ging das Landgericht davon aus, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Vereinigung existierte. Aber dass das Landgericht diese Frage überhaupt geprüft hat, impliziert ja auch, dass das Landgericht genauso wie ich und wie halt auch in der bisherigen BGH-Rechtsprechung gerade gezeigt habe, der Ansicht war, es ist eine wesentliche Frage, ob die Vereinigung noch existiert oder nicht. Hätte das Landgericht gedacht, das sei sowieso wurscht, ob die noch existiert, dann hätte sie sich gar nicht damit beschäftigen müssen, ob die Vereinigung Ende August 2017 noch existierte. Also es gibt in Form dieser Auslagenentscheidung auch eine rechtskräftig gewordene Entscheidung des Landgerichts Berlin, dass es wichtig ist, ob die Vereinigung noch besteht oder nicht. Und mit den Auslagen bei uns, um das nur der Vollständigkeit halber zu sagen, ging das dann so weiter. Achim und Peter hatten sich dagegen nicht gewehrt, weil sie so von den ganzen juristischen Auseinandersetzungen so langsam genervt waren und da halt auch nicht viel bei rauskommt. Ich hatte mich dann aber noch an das Berliner Kammergericht gewandt. Die hatten mir dann sogar meine Auslagen erspart, hatten jetzt allerdings nicht deutlich gesagt, dass sie uns nicht verurteilt hätten. Das blieb war bei dem zwar ein bisschen vorsichtiger formuliert, aber es kam dann darauf an, dass das kein Automatismus ist, dass man die Auslagen selber zahlen muss, sondern dann muss noch das Ermessen ausgeübt werden. Und das hat das Landgericht nicht gemacht. Und weil das unterblieben ist, kam ich jetzt auch um die Kosten noch rum.
Ja, und also Hinweise in die Richtung, dass diese Frage sehr wichtig ist. Und dazu sind ja jetzt schon einige Jahre ins Land gegangen seit dem Ende, seit dem Verbot von Links unten in die Media. Und als Plattform gibt es Links unten in die Media nach wie vor nicht, sondern nur eine statische Archivseite, wie gesagt. Ich möchte noch zu einem anderen Aspekt der Ermittlungen kommen, mit dem du dich ausführlicher befasst hast. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am Tag vor den Durchsuchungen bei Radio Dreieckland unseren Provider, die Firma Strato, angewiesen, diverse Daten herauszugeben, darunter ausdrücklich BenutzerInnen-Anmeldungen und alle IP-Adressen, die in letzter Zeit auf die RDL-Webseite zugegriffen hatten. Das heißt auch die Daten der Hörerinnen, die RDL online konsumieren. Erst nach Intervention einer unserer AnwältInnen hat die Staatsanwaltschaft diese Anordnung zurückgezogen. Du hast auch danach nochmals gefragt, wie hat die Staatsanwaltschaft dir gegenüber geantwortet und argumentiert?
Sie hat mir gesagt, sie habe gar nicht die IP-Adressen von allen Leserinnen haben wollen, sondern sie habe nur nach euren Vertragsbestandsdaten bei Strato gefragt. Und dabei handele es sich um Telekommunikationsbestandsdaten, die in der Tat relativ einfach abgefragt werden können.
Was nachweislich falsch ist, weil wir die Anordnung ja vorliegen haben schriftlich.
Ja, ja, also das in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft steht eindeutig drin, dass wird eindeutig nach IP-Zugriffen im Plural gefragt und es ist von der Webseite die Rede. Und das, was die Staatsanwaltschaft mir jetzt erzählt hat, ist allein schon deshalb, was in dem Schreiben drin steht, unplausibel. Und es ist auch deshalb unplausibel, weil sie von Telekommunikation sprechen. Telekommunikation ist aber das, was wir jetzt gerade machen. Wir telefonieren oder wenn wir uns eine Mail schicken, dann ist das Telekommunikation. Und auch wenn Leute eine Webseite aufrufen, ist das in der Tat der Datenfluss, der da stattfindet, auch Telekommunikation. Also ihr habt einen Telekommunikationsvertrag mit der Firma, die euren Telefonanschluss und euren Internetanschluss bereitstellt. Da hatte mir aber jemand von euch geschrieben gehabt, das ist halt gerade nicht bei Strato und ihr habt andererseits diesen Vertrag für das Webhosting mit Strato. Und wenn die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nun eure Bestandsdaten für die Telekommunikation haben will, dann hätte sie schon mal nicht an Strato schreiben dürfen, sondern hätte an die Firma schreiben müssen, bei der ihr euren Telefon- und Internetanschluss habt. Und So, da kann man noch sagen, die haben sich vielleicht einfach geirrt. Telekommunikation oder Bereithalten eines Telemediums kann man schon mal verwechseln. Aber selbst wenn sie jetzt hätten nur nach euren Bestandsdaten bei Strato fragen wollen und in diesem Rahmen nach eurer IP-Adresse eures eigenen Servers, wäre das immer noch unplausibel, weil um die IP-Adresse eures Servers mit eurer Webseite herauszufinden, muss man gar nicht erst Strato fragen, die muss ja öffentlich bekannt sein, damit die Webseite im Internet aufgerufen werden kann. Also es ist ganz klar, diese ganze Anfrage hatte nur Sinn, wenn sie auf Leserin eurer Webseite zielte.
Also das war, könnte man damit bösartig vermuten, eine Intention der Staatsanwaltschaft, eine Ausforschung unserer Hörerin. Ich muss damit zum Ende kommen, weil wir noch weitere Beiträge in der Sendung haben. Ich danke dir sehr, Detlef Georgia Schulze, für deine sehr weiterführenden Recherchen. Detlef Georgia Schulze hat beim Innenministerium und bei der Staatsanwaltschaft nachgehakt und nicht locker gelassen und damit einige Widersprüche in der Argumentation der Ermittlungsbehörden herausgefunden. Vielen Dank dir für das Gespräch.